Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Griechenland hält Europa weiterhin in Atem. Kann es sich mit dem neuen Hilfspaket aufrappeln oder geht dem Mittelmeerstaat bald die Luft aus? Gerüchte um einen Ausschluss aus der Eurozone mehren sich. Doch was ist die richtige Strategie? Wie übersteht die EU diese tiefgehende Krise? Antworten dazu gibt jetzt in Kontext Professor Manfred Gärtner in unserer Reihe «Europäische Gespräche». Manfred Gärtner lehrt an der Universität St. Gallen Volkswirtschaft mit Schwerpunkt Makroökonomie und politisch-ökonomische Einflüsse. Die Fragen an ihn stellt Cornelia Büttler.
Seit dem großen Knall in Griechenland sind schon viele Milliarden in den Inselstaat geflossen, Professor Manfred Gärtner. Gibt es denn bis anhin überhaupt irgendeine wesentliche Verbesserung von Griechenlands Lage zu verzeichnen?
Da muss man klar sagen, nein. Die Lage wird ständig dramatischer. Wenn man Griechenlands Einkommensentwicklung seit der Einführung des Euro bis zur Finanzkrise 2007 jetzt in die Zukunft fortschreibt, dann wäre eigentlich seine Wirtschaft von 2008 bis 2012 um etwa 20% gewachsen. Stattdessen wird sie bis zum Jahresende um fast 20% geschrumpft sein. Das heißt also in Euro ausgedrückt, diese Giftmischung aus Finanzkrise, Sparauflagen und sicherlich auch eigenen Versäumnissen beschert Griechenland ein 100 Milliarden Euro tieferes Einkommen. Das ist fast die Hälfte dessen, was die EU an griechischer Wirtschaftsleistung für 2012 erwartet.
Das klingt dramatisch, wir kommen im Detail noch drauf. Nun hat die EU letzte Woche ein neues Hilfspaket von weiteren 130 Milliarden Euro Unterstützung gesprochen. Man hat aber eher den Eindruck, Griechenland sei ein Fass ohne Boden. War das neue Hilfspaket doch nur ein Schritt, der das Unvermeidliche hinauszögert, nämlich den Austritt aus der Eurozone? Oder besteht hier echte Hoffnung, dass dies Griechenland wieder auf die Beine bringt?
Also man muss hier daran erinnern, dass diese Milliarden der Hilfspakete nicht einfach in griechische Taschen fließen. Das sind ja im Kern nur Garantiesummen. Also wenn bei einem Land Staatsanleihen auslaufen, bei Griechenland geschieht das im März, glaube ich, im Umfang von etwa 14 Milliarden Euro, dann bezahlt es normalerweise die Anleger mit dem Geld aus wieder neu aufgenommenen Krediten. Griechenland erhält aber im Moment keine neuen Kredite mehr am Markt, jedenfalls nicht zu tragbaren Zinssätzen. Und hier an dieser Stelle springen die Hilfspakete ein. Sie geben den Anlegern ihr Geld und vergeben damit gleichzeitig einen neuen Kredit an Griechenland zu einem dann zivileren Zinssatz. Und nur wenn Griechenland Kredite später auch nicht bedienen oder zurückzahlen kann, müssen sie von den Geberländern abgeschrieben werden. Also diese Art von Hilfe verschafft Griechenland zwar tatsächlich Luft, wird aber die Probleme nicht nachhaltig lösen können.
Lange hatten die Europäische Zentralbank, die Banken und die EU gezögert mit einem neuen Hilfspaket und der Möglichkeit eines Schuldenschnitts, weil sie einen Dominoeffekt befürchteten. Ist dies tatsächlich eine Gefahr, dass weitere wankende Länder mittelfristig aufgeben und einen Schuldenschnitt verlangen?
Ich denke, das lange Zögern dieser drei Akteure, die Sie genannt haben, hat jeweils unterschiedliche Gründe. Die Europäische Zentralbank war lange nicht bereit, irgendwelche Gefahren für die Preisstabilität in Kauf zu nehmen. Hier setzt ein Umdenken erst sehr langsam ein. Die Banken ihrerseits wollten erst Zeit gewinnen, um sich eines wesentlichen Teils ihrer in Griechenland eingegangenen Risiken zu entledigen. Und in der Regierung schließlich, einschließlich EU, saß noch der Fast-Kollaps des internationalen Finanzsystems nach der Lehman-Pleite 2008 in den Knochen. Und sie wollten auf keinen Fall eine Wiederholung riskieren. Die genannte Angst vor einem Domino-Effekt ist vermutlich erst später dazugekommen.
Ist die realistisch und falls das geschieht, was bedeutet das für die EU?
Also einen Domino-Effekt hätten wir ja zum Beispiel dann, wenn nach dem Schuldenschnitt Griechenlands auch Portugal, Spanien und andere Krisenländer mit einer solchen Lösung liebäugeln würden. Bei Portugal könnte das die EU und die Banken sicherlich noch verdauen. Ein Schuldenschnitt bei größeren Volkswirtschaften wie Spanien oder gar Italien wäre mit den momentanen Rettungsschirmen allerdings nicht finanzierbar und würde auch unter den Banken neue Opfer bzw. ein weiteres Engagement der Steuerzahler erfordern.
Nun gehen diese Gelder, wie Sie gesagt haben, nicht an Griechenland direkt. gleichzeitig die Banken, die sogar den Löwenanteil des Hilfspakets erhalten als Anreiz, eben diese griechischen Staatsanleihen zu kaufen. Sind diese Hilfsmilliarden so richtig investiert oder hätte das Geld besser direkt an Griechenland gehen sollen?
Also Nachträge aus heutiger Sicht wäre sicherlich besser gewesen. Man hätte sich relativ früh in einer frühen Phase für einen Schuldenschnitt beziehungsweise sogar vielleicht für einen griechischen Bankrott entschieden und hätte dann diese Mittel, die heute zum großen Teil eben an die Finanzmärkte fließen, für einen Wiederaufbau, wie es manche nennen, Marshallplan für die griechische Volkswirtschaft eingesetzt.
Für einen valablen Schuldenschnitt müssen aber auch große Geldgeber wie Hedgefonds mitmachen. Die würden mindestens die Hälfte der Investitionen verlieren. Und danach wird ja kaum ein Investor mehr gewillt sein, in Griechenland zu investieren. Wie sehen Sie hier die Chancen, dass dieser Schuldenschnitt nicht zu einer weiteren Hypothek oder zu einem Bumerang wird?
Rational betrachtet sollte dies eigentlich nicht passieren. Nach einem Schuldenschnitt ist ja ein Land finanziell entlastet und damit erhöht sich objektiv gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass es neu aufgenommene Schulden künftig bedient und zurückbezahlt. Nun haben sich wohl die meisten von uns spätestens mit der Immobilien- und Finanzkrise von der Vorstellung verabschiedet, die Finanzmärkte seien rational. Der Chef des Internationalen Währungsfonds, Olivier Blanchard, hat Anleger sogar als schizophren bezeichnet. Er begründet dies damit, dass Finanzmärkte zurzeit Regierungen bestrafen, wenn sie nicht sparen. Und wenn sie sparen, bestrafen sie sie auch. Nun aber mit dem neuen Argument, damit würde die Wirtschaft stranguliert und die Wachstumsaussichten verschlechterten sich. In einer solchen Atmosphäre lässt es sich unmöglich voraussagen, wie Märkte auf Maßnahmen wie einen Schuldenschnitt reagieren werden.
Sparen ist die oberste Devise. Dazu gehören Kürzungen bei Renten, Mindestlöhnen, Familienzulagen, ein massiver Abbau der Staats- und Beamtenstellen. 75% der Kleinbetriebe rechnen damit, bankrott zu gehen. Plus die Auflage, wie Sie gesagt haben, man darf nur noch ausgeben, was produziert wird. Kein Geld zum Investieren, Produzieren oder Konsumieren. Wie soll das möglich sein für Griechenland, hier wieder konkurrenzfähig zu werden?
Die im Zentrum der Rettungsanstrengungen stehenden extremen Sparauflagen machen in der Tat sehr wenig Sinn. Nicht kurzfristig, weil ja parallel zur Reduktion der staatlichen Nachfrage dann auch die Einkommen sinken und damit die Verschuldungsquote, also die Staatsschulden als Prozentsatz des Volkseinkommens, noch weiter steigt. Und das macht dann die Finanzmärkte noch misstrauischer. Und ob sich langfristig positive Effekte einstellen, wenn beispielsweise Schulen nicht mehr geheizt oder Lehrer nicht mehr bezahlt werden können, ist ja auch fraglich. Disziplin und Augenmaß bei den öffentlichen Ausgaben müssen ergänzt werden durch Verbesserungen auf der staatlichen Einnahmenseite und der Wirtschaftskraft. Dies können aber die Griechen nicht allein leisten. Hier braucht es ein Umdenken im Ausland.
Was bedeutet das konkret?
Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das eine betrifft die Steuereinnahmen. Unser Steuersystem in der Schweiz ist ja nicht gerade hilfreich, wenn Griechenland auch seine vermögenden Staatsbürger zur Einhaltung ihrer Steuerpflicht bewegen will. Hier könnte sich die Schweiz durchaus profilieren. Das zweite Beispiel betrifft die oft angeführte fehlende Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft. Als leuchtendes Beispiel wird ja hier oft die deutsche Wirtschaft angeführt. Wenn man sich nun aber die unterschiedliche Entwicklung der Lohnstückkosten in beiden Ländern genauer anschaut, dann sieht man sehr schnell, dass Produktivitätsunterschiede nur einen Teil der Differenzen erklären. Ein zweiter, erheblicher Teil der Differenz ist darauf zurückzuführen, dass Deutschland seit 10 Jahren eine Arbeitsmarktpolitik betreibt, die man eigentlich nur als Lohndumping bezeichnen kann. Deutschland ist in diversen Branchen zu einem Billiglohnland in der EU geworden, in dem Menschen von ihren Arbeitseinkommen nicht mehr anständig leben können. Dies kann nicht die Zukunft der Arbeit in Europa sein. Da muss ein Umdenken auch in Deutschland erfolgen.
Also man kann das System nicht einfach kopieren. Man muss von vornherein auch qualitative Zeichen setzen. Kommen von der EU aus solche Signale, dass man auch investiert und unterstützt? Oder geht es jetzt nur rigoros ums Sparen?
Bisher war der Schwerpunkt ganz sicherlich auf den Sparbemühungen. Man hat angekündigt, dass man beim nächsten Gipfel, ich glaube, diese Woche werden sich die Finanzminister noch treffen, dass man da auch endlich mal in Richtung Wachstum denken will. Wie kann man das Wachstum in Griechenland erwecken und anschieben? Was man bisher gemacht hat, wie gesagt, hat eigentlich nur in die andere Richtung gezielt und treibt Griechenland weiter und weiter in die Rezession.
Professor Manfred Gärtner, Sie lehren an der Universität St. Gallen Volkswirtschaft mit Schwerpunkt Makroökonomie und berücksichtigen auch politisch-ökonomische Aspekte. Eine mögliche Lösung, die trotz des neuen Hilfspakets immer stärker diskutiert wird, ist, Griechenland aus der Eurozone auszuschließen. Bis anhin kommt das für die EU nicht in Frage. Das Solidaritätsprinzip schließt dies im Grunde aus. Aber könnte ein Ausschluss eventuell auch eine Chance sein für Griechenland, nicht mehr an diese rigorosen Verpflichtungen der EU und Eurozone gebunden zu sein?
Das Gerede über einen Ausschluss Griechenlands, das ja vor allem auch von deutschen Politikern kommt, schadet allen Beteiligten und vergiftet letztlich nur die Atmosphäre. Ein Ausschluss ist ja rechtlich gar nicht möglich. Es kann allenfalls um einen Austritt gehen und darüber können und sollten nur die Griechen allein entscheiden. Jedes Währungssystem hat ja Vor- und Nachteile. Gerade wir in der Schweiz erleben zurzeit, dass auch eine eigene Währung Probleme bereiten kann, wenn beispielsweise der Wechselkurs verrückt spielt. Das wird Griechenland im Auge behalten, wenn es die Nutzen und Kosten eines Verbleibs in der Eurozone gegeneinander abwägt.
Ihrer Meinung nach wäre also ein Austritt aus der Eurozone keine gute Lösung?
Es wäre eine Option, aber wie gesagt, also diese Entscheidung muss Griechenland treffen. Das hat Vor- und Nachteile. Und man muss einfach aufpassen, dass man diese Entscheidung nicht aus einer kurzfristigen Problematik heraus trifft, sondern unter einer Abwägung der langfristigen Nutzen oder Vor- und Nachteile eines solchen neuen Arrangements.
Und da würde ein Verbleib in der Eurozone mehr Vorteile bringen?
Die Erfahrung in den ersten 7 Jahren der Eurozone vor der Finanzkrise zeigt, dass die Eurozone oder der Euro als gemeinsame Währung tatsächlich auch den südlichen Ländern geholfen hat. Griechenland hatte Wachstumsraten von durchschnittlich 4% in dieser Zeit, die deutlich höher waren beispielsweise als die deutschen Einkommenswachstumsraten. Und das wird jetzt im Moment vergessen, indem man einfach sich nur fixiert auf bestimmte Fehler, die Griechenland sicherlich gemacht hat in dieser Zeit, auch indem man Daten beispielsweise geschönt hat. Man schaut nur auf gewisse Probleme in der griechischen Wirtschaft und Politik, Stichwort Ineffizienz der staatlichen Verwaltung oder Korruption. Aber man sieht nicht, dass Griechenland durch den Euro auch relativ viel Stabilität in seinen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen erhalten hatte.
Im Moment sieht es ja so aus, dass alle sparen, viele arbeitslos sind, die jungen Talente wandern ins Ausland ab. Teilweise hört man, dass sie aufs Land ziehen und Gemüse anbauen, um sich durchzubringen. Was würde denn das bedeuten, wenn man das weiterdenkt, für die Bevölkerung dieser Eurozonenausschluss, wenn das kommt?
Das lässt sich nicht vorhersagen. Also man geht ja davon aus, wenn Griechenland beispielsweise jetzt die Drachme wieder einführen würde, dass das zunächst mal eine sehr schwache Währung wäre. Man hat die Hoffnung dann, dass griechische Exporte dann preislich wettbewerbsfähiger würden. Aber man muss sehen, diese Dinge sind oft, oder diese Vorteile, die man sich damit quasi schafft, die sind oft nur kurzfristiger Natur. Mit der Zeit wird das natürlich über Preisbewegungen und so weiter wieder aufgefressen. Man muss auch sehen, es hat auch den Nachteil, man muss ja dann all diese Dinge, die man importieren muss, ich nenne nur das als Beispiel Rohöl, das muss man ja mit einer sehr schwachen Währung extrem teuer bezahlen. Das heißt also, da sind Vor- und Nachteile da, die man, wie gesagt, eben abwägen muss. Das kann ich jetzt nicht entscheiden, ohne konkrete Zahlen für Griechenland zu haben.
Nun hat es ja immer wieder Länder mit Krisen nahe dem Staatsbankrott gegeben. Japan zum Beispiel hat seine Wirtschaftskrise so gelöst, dass es sich selbst hoch verschuldet hat und stark in die Produktion investiert hat. Wäre das eventuell ein Mittel für Griechenland, sich am eigenen Schopf aus dem Dreck zu ziehen?
Bei Japan hat das ja bis jetzt nur funktioniert, weil Anleger bereit waren, aus welchen Gründen auch immer, dem Land immer neue Kredite zu sehr niedrigen Zinssätzen zu geben. Griechenland dagegen ist an einem Punkt angelangt, an dem es vom Markt gar keine neuen Kredite mehr erhält. Dies versperrt Griechenland den von Ihnen eben beschriebenen japanischen Weg.
Dann ist das also nicht nur so, wie das ein japanischer Ökonome beschrieben hat, im Lande selber die Verschuldung gewesen, sondern man hat da doch auch das Geld von außen gebraucht, um zu produzieren.
Ich denke, es ist schon richtig, dass Japan primär intern verschuldet ist. Aber das ändert nichts daran, dass dann auch inländische Anleger bereit sein müssen, Vertrauen in den Staat haben müssen und bereit sein müssen, dem Staat zu sehr tiefen Zinssätzen Kredite zu geben. Das scheint in Griechenland im Moment nicht zu funktionieren. Insbesondere vermögende Griechen scheinen ja ihr Vermögen eher im Ausland investieren zu wollen als in Griechenland.
Also selbst die Griechen haben kein Vertrauen mehr in ihr eigenes Land. Ist da überhaupt noch etwas machbar?
Das ist relativ schwierig. Also dieses fehlende Vertrauen entsteht natürlich auch durch diese Gerüchte oder diese Forderungen, Griechenland solle aus dem Euro austreten. Dann will natürlich niemand nachher auf dem falschen Fuß erwischt werden. Alle wollen natürlich dann ihr Vermögen entweder nominal oder real in Immobilien und so weiter im Euroraum angelegt haben, um dann eben von der Wechselkursveränderung zu profitieren.
Was würde denn das Vertrauen wieder stärken?
Unsere Forschungen zeigen relativ deutlich, dass wir es mit einer Situation sich selbst erfüllender Erwartungen zu tun haben. Das heißt also, was immer der Markt glaubt oder was beispielsweise Ratingagenturen prognostizieren, wenn die sagen, dieser Staat wird zahlungsunfähig werden, dann wird das tatsächlich passieren. Und das muss man durchbrechen durch eine glaubwürdige, vorbehaltslose Unterstützung von Krisenländern, also in dem Fall jetzt von Griechenland beispielsweise. Und das kann eigentlich letzten Endes nur die Europäische Zentralbank machen. Die müsste die Bereitschaft haben, Griechenland zu finanzieren, auch wenn das erfordert, dass man die Notenpresse anwirft. Ist natürlich klar, die Europäische Zentralbank hat Angst, dass das dann mit der Zeit auch zu Inflation führen könnte. Aber ich habe das Gefühl, das ist im Moment für Europa ein zweitrangiges Problem.
Viel Vertrauen setzen die Experten der EU auf alle Fälle nicht in diesen möglichen Schuldenschnitt und das neue Hilfspaket. Man spricht davon, sich damit nur Zeit gekauft zu haben und die nächste Umschuldung kommt bestimmt. Würde ein harter Entscheid nicht möglicherweise zu schnellerer Genesung führen? Oder hat man nun diesen Zeitpunkt definitiv verpasst?
Es ist schon so, dass man mit allem, was man jetzt seit 2 Jahren tut, letztendlich sich nur Zeit kauft. Also man doktert an den Symptomen herum und plappert die von der Finanzindustrie in die Welt gesetzte Diagnose einer Schulden- und Eurokrise nach. Richtig ist ja, dass die bei der Einführung des Euro beschlossenen Stabilisierungsmechanismen tatsächlich gewirkt haben. Also die Verschuldungsquote ist im Durchschnitt der Euro-Länder seit der Einführung des Euro gesunken. Also sogar im gescholtenen Griechenland, das im Übrigen eben, wie ich vorhin schon sagte, die höchsten Einkommenswachstumsraten der Eurozone hatte, sind die Schulden nicht schneller gestiegen als das Einkommen. Bis die Immobilien- und Finanzkrise über die westliche Welt hereinbrach. Erst danach sind in den meisten Ländern die Schulden explodiert, aber nicht, weil Arbeitslose irgendwie Champagnerpartys gefeiert hätten, sondern weil man Banken retten musste, die Auswirkungen auf die Realwirtschaft mittels Konjunkturprogrammen abfedern musste, weil die Sozialausgaben massiv angestiegen sind. Und darauf haben, und das finde ich schlicht eigentlich unanständig, die gleichen Finanzjongleure, und dazu zählen diverse Großbanken, Investmentbanken, Hedgefonds, Ratingagenturen, welche ja die Finanzkrise verursacht hatten, die haben dann das Märchen von den über ihre Verhältnisse lebenden Staaten und den Konstruktionsfehlern des Euro in die Welt gesetzt. Eine langfristige Lösung der momentanen Krise, also eine wirkliche Feuerwand gegen neue, andere Krisen, wird ohne eine massive Beschneidung und Regulierung des Finanzsektors nicht möglich sein.
Da schließt sich dieser Kreis, diese Diskussionen schließen sich hier wieder. Wagen wir noch einen Blick weiter in die Zukunft der EU. George Soros, einer der reichsten Finanziers der Welt und Philanthrop, sagte vor kurzem auf CNN, dass die EU in 10 Jahren an der Länge der Griechenland-Krise zerbrechen wird. Was ist diesbezüglich Ihre Prognose?
Im gegenwärtigen Chaos verliert man oft aus den Augen, dass die EU ein langfristig angelegtes politisches Projekt ist. Also noch in den letzten 100 Jahren waren von Europa innerhalb von nur 25 Jahren 2-mal Weltkriege ausgegangen. Welche Fortschritte hier zu verzeichnen sind, welches Vertrauen hier gewachsen ist, illustriert sehr eindrücklich die Zeit, eine deutsche Wochenzeitung, die vor kurzem die rhetorische Frage gestellt hat, warum haben die Deutschen keine Angst vor Frankreichs Atombomben? Natürlich wird in dieser Hinsicht im Moment viel Porzellan zerschlagen, also wegen mangelnden Fingerspitzengefühls auf der einen Seite, fehlender Einsicht auf der anderen Seite. Und es wird vermutlich Jahre brauchen, um dies alles wieder zu kitten. Aber ich vertraue schon darauf, dass Europas Völker die Errungenschaften der europäischen Integration nicht leichtfertig aufgeben werden. ich bin sicher, dass es die EU in 10 Jahren auch noch geben wird. Da nehme ich Wetten an, auch von Herrn Soros.
Also das bedeutet, die Stabilität, die man aufgebaut hat in Europa, die Identität, die sich auch gebildet hat, wird die wirtschaftliche Krise überdauern.
Davon gehe ich aus. Ich weiß nicht ganz sicher, ob das nur Wunschdenken ist. Sicher kann man nicht sein, denn wir wissen aus der Geschichte, wenn wirtschaftliche Schwierigkeiten auftreten, wenn sie massiv werden, dann kommt es auch zu politischen Radikalisierungen, dann gewinnen Extremisten plötzlich die Oberhand bei Wahlen und so weiter. Und man sieht ansatzweise solche Entwicklungen ja bereits in Griechenland. Deswegen ist natürlich wichtig, dass man diese wirtschaftlichen Probleme auch möglichst schnell in den Griff bekommt. Also dass man vor allem wegkommt von dieser extremen Fokussierung auf das Sparen, die ja bei vielen Bevölkerungsgruppen extremes Leid auch generiert und die eigentlich auch jeglicher ökonomischer Vernunft entbehrt. Wenn man hier relativ schnell lernt, ich glaube, dann wird man auch diese politischen Gefahren abwenden können und dann wird Europa das, was es geschaffen hat in den letzten Jahrzehnten, auch in Zukunft weiterentwickeln können.
Werfen wir noch einen Blick ins Ausland. Gestern haben die außereuropäischen Länder am G20-Gipfel verlangt, dass die EU das Rettungspaket selber nochmals aufstockt, bevor die G20 bereit sind zu unterstützen. Deutschland sagt ganz klar Nein. Ist von außen also keine Hilfe zu erwarten?
Es sieht so aus, als würde Deutschland in der Zwischenzeit in dieser Frage sehr allein dastehen. Und ich denke, Deutschland wird diese Position nicht mehr länger halten können. Ich denke, auch in der Europäischen Union, der Eurozone, wird es zu weiteren Aufstockungen dieses Schirms kommen. Vielleicht auch zu einem Heranziehen der Europäischen Zentralbank, zu einem stärkeren Einbinden, letzten Endes auch der Geldschöpfung in diesen Finanzierungsprozess. Also ich bin zuversichtlich, dass das Ende der Fahnenstange oder das Ende der Solidarität in dieser Frage noch nicht erreicht ist in Europa.
Für Asien, Brasilien und die USA hat Europa schon seit einer Weile keine so große wirtschaftliche Bedeutung mehr. Was würde denn geschehen, falls die EU zusammenbrechen würde? Hätten dann die Nationalökonomien wieder gute Chancen, sich einzufädeln in den globalen Markt?
Also erstens, die EU wird nicht zusammenbrechen. Was allenfalls gefährdet sein könnte, wäre die Eurozone, diese gemeinsame Währung. Wobei ich auch hier sicher bin, dass der Euro überleben wird, möglicherweise für eine kleinere Gruppe von Ländern. Also ob sich wirklich alle Länder halten können dieser Zone, da bin ich nicht ganz sicher. Für Europa insgesamt, wenn man da diesen Gedanken durchspielt, also zu einem Auseinanderbrechen oder einer Verkleinerung der Europäischen Union käme, glaube ich, wäre das zum Nachteil von Europa in der Weltwirtschaft, weil wir doch gewisse gemeinsame Wertvorstellungen in Europa haben, die sich von Wertvorstellungen auf manchen anderen Kontinenten unterscheiden. Und die können wir in der globalen Wirtschaft, in der globalen Politik nur vertreten, wenn wir in Europa gemeinsam auftreten. Wenn sich das wieder zersplittern würde, dann würde der Einfluss Europas in der Weltpolitik und vermutlich auch die wirtschaftliche Potenz Europas insgesamt schrumpfen.
Heute auf jeden Fall kämpft die EU hart darum, Griechenland zu retten. Das nächste Hilfspaket ist gesprochen, der Schuldenschnitt wird vorbereitet. Was glauben Sie, wie lange diese Maßnahmen diesmal reichen werden?
Das weiß wirklich niemand, das kann niemand wissen. Und zwar deshalb, weil eben auf den Finanzmärkten so wenig Vernunft erkennbar ist und weil zentrale Akteure der Finanzbranche gar kein Interesse an einem Ende dieser Krise haben. Und deswegen eben ist es unerlässlich, wie ich schon sagte, dass sich die Regierungen endlich den Finanzmärkten zuwenden, der Branche, die eben innerhalb kürzester Zeit 2 die Weltwirtschaft in Schrecken versetzende Krisen verursacht haben. Und Fortschritte an dieser Front könnten es dann den Eurostaaten auch erlauben, sich ihren sicherlich vorhandenen strukturellen Problemen mit einer langfristig ausgerichteten Strategie zuzuwenden.
Sie hörten Manfred Gärtner, Professor für Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen, im Gespräch mit Cornelia Büttler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.